I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflect. Das Leben ist kompliziert genug.
RefLab.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Mein Name ist Jana Horstmann und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir bleiben beim Thema Tod. Diesmal jedoch noch aus einer ganz anderen Perspektive. Mein heutiger Gast ist Mike Fuhrmann. Mike Fuhrmann war lange in der Werbung aktiv, über 20 Jahre in den großen Unternehmen als Marketingmanager unterwegs, hat sich dann im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Coaching sowie Hypnotherapie weitergebildet und hat vor kurzem eine Firma gegründet, die nennt sich Eternal Echo. Aus einer persönlichen Begegnung mit dem Tod, wovon uns Mike auch noch ein bisschen mehr erzählen wird, hat Mike diese Firma gegründet und es ging darum, dass ihm es irgendwie wichtig geworden ist, dass die Geschichten und die lebenslangen Erkenntnisse der Menschen, die von uns gehen, nicht einfach so mit dem Leben der Menschen aus der Welt geraten, sondern dass man es irgendwie schafft, diese Life Learnings, diese Essenz ihres Seins festzuhalten. Bei Eternal Echo haben Menschen die Möglichkeit, die Erkenntnisse ihres Lebens in einer Videobotschaft festzuhalten für ihre Verwandten, für die Hinterbliebenen, aber vielleicht auch als Teil eines kollektiven Gedächtnisses. Mike und ich reden genau darüber, was sind eigentlich die Erkenntnisse unseres Lebens, die wir an weitere Generationen weitergeben möchten und wie möchten wir eigentlich erinnert werden? Welche Geschichten von unserem Leben möchten wir erzählen? Was soll eigentlich von uns bleiben und wie sollen die Menschen von uns reden, nachdem wir gestorben sind? Und was müssen wir noch für Themen mit uns selbst klären, bevor wir unseren Frieden finden können? Darum geht's in dieser Folge von I Feel You. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Mike, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zu Besuch bist bei mir im Podcast.
Hallo liebe Jana, ich freue mich genauso und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht's dir heute, Mike?
Du, mir geht's gut. Ich bin, wie gesagt, neuer Monat, Mai. Und einen guten Start in den Monat gehabt und viele schöne, spannende Sachen passiert. Aber ich bin natürlich jetzt auch dadurch, dass ich ja seit einem halben Jahr selbstständig bin und habe meine eigene Firma, immer so ein bisschen auf der Suche, wo man sich dann auch teilweise die Frage stellt, okay, reicht das jetzt gerade, was ich mache? Ist das gut genug? Fehlt noch was? Und es ist halt nicht mehr so in dieser sicheren Bubble, in der man sonst drin war, als man angestellt war. Und das sind so neue Gefühle, die jetzt plötzlich mitkommen und die muss ich halt managen.
Spannende Zeit für dich anscheinend gerade. Umbruch.
Ja, total. Aber es macht mega Spaß, weil man merkt ja auf der anderen Seite auch, man ist für das, was man macht, selbst verantwortlich. Ja. Man trägt keinem anderen gegenüber Rechenschaft. Und wenn ich jetzt plötzlich Lust habe, das zu machen, dann mache ich das einfach. Und wenn ich merke, daraus kommt jetzt was Neues, genauso wie jetzt auch beispielsweise, ich muss dir niemanden fragen, um zu sagen, hey, ich gehe zu Jana in einen Podcast. Ich fand das jetzt total cool. Ich finde es auch cool für das Thema, über das wir sprechen. Und das gibt dir halt so eine Freiheit, was dann wiederum ein sehr positives Gefühl ist. Auf der anderen Seite muss man halt immer gucken, okay, am Ende des Monats, wo steht es mit der Miete? Kriegt man das alles hin? Aber das ist, ich glaube, das ist so das Los eines Unternehmers. Zum einen bist du frei und kannst selbst gestalten. Und zum anderen musst du einfach gucken, okay, mach das, was ich mache. Bringt mir das auch im Schluss das Ziel, was ich erreichen möchte. Mhm. Mhm.
Ja, ich sag dir kurz noch, wie es mir geht.
Genau, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut heute. Ich habe mich gefreut auf unseren Podcast, hatte heute aber auch schon einen langen Arbeitstag und bin auch schon so ein bisschen müde und habe mich jetzt nochmal vorher mit dem Thema beschäftigt, über das wir auch reden wollen, und zwar das Thema Tod. Mhm. Und Tod und Sterben und die Auseinandersetzung auch irgendwie mit der eigenen Endlichkeit, mit dem eigenen Verfall, Zerfall, mit dem eigenen, ja, mit der eigenen Endlichkeit und mit der eigenen Verletzlichkeit auch einfach, dass unser Leben verletzlich ist und dass unser Leben auch irgendwann enden wird. Und ich muss auch sagen, dass diese Themen, diese Thematik auch was mit mir macht. So. Ich habe ja als Pfarrerin gearbeitet auch und ich habe auch Trauerfeiern gestaltet. Und das ist schon auch immer was sehr Besonderes. Und jetzt so durch meine Arbeit hier im RefLab habe ich mich jetzt länger nicht mit der Thematik beschäftigt. Und durch I Feel You tauche ich jetzt da nochmal so ein bisschen ein und erinnere mich eben auch wieder mehr an die Trauerfeiern, die ich gestaltet habe. Und ja, sehr stark zum Beispiel an das Gefühl, wie es ist, wenn man in eine Kapelle oder in eine Kirche reinkommt. Es sind noch keine Trauergäste da, sondern es steht quasi nur der Sarg da vorne und vielleicht sind die Bestatter noch da und machen noch irgendwas und man bereitet sich so innerlich auf die Trauerfeier vor. Das ist ein sehr besonderer Moment und ich glaube, das ist so ein ganz starkes Gefühl, das ich mit Tod oder auch Sterben verbinde. Und ich glaube, ich könnte das Gefühl gar nicht konkreter beschreiben. Es ist so eine Mischung aus Ehrfurcht und aber auch ganz intensiv sich selbst spüren in dem Moment.
Ah, ich finde, das sagst du schön. Vor allem, ich glaube, da kommt auch noch so dieses Gefühl dabei, das ist jetzt so der letzte Schritt für diese Person und du bist jetzt halt da und du hältst den Raum.
Mhm. Ja, genau. Man muss den Raum halten. Ja. Voll.
Genau.
Ja. Wie ist dein Verhältnis zum Tod?
Du, ich hatte mit dem ganzen Thema Tod jetzt eigentlich bis vor 6 Jahren war das relativ weit weg von mir. Und dann kamen 2 Momente im Leben, die mich plötzlich mit der Endlichkeit sehr in Verbindung gebracht haben. Das war einmal der Tod von meinen beiden Großeltern innerhalb von einer Woche, was eine sehr, sehr schöne Geschichte ist, dass das auch so kurzfristig aufeinander passiert ist. Und das andere war die Erkrankung von meiner Frau, wo es plötzlich hieß, von einem Tag auf den anderen Krebsdiagnose, Lungenkrebs, 4. Stadium, um nur noch 3 bis 6 Monate zu leben. Und sie ist immer noch da, also knock on wood, das ist alles gut, es ging auch gut, aber das löst ganz, ganz viel in einem aus und in dem Moment überlegt man, was ist denn eigentlich wichtig und was mache ich jetzt, also was ist auch meine Rolle als Angehöriger, weil ich meine, wenn ich jetzt nicht der Betroffene mit der Diagnose bin, dann überlege ich mir natürlich auch, ey, ich muss jetzt 2 Kinder demnächst allein großziehen vielleicht oder was passiert jetzt? Und da kommen ganz, ganz viele Gefühle in einem hoch und das macht einen auch zum einen sehr, sehr ängstlich, aber es wirft einen wirklich auf so eine Achterbahn. Und ja, da kann ich mittlerweile sagen, enjoy the ride. Das ist eine gute Lektion.
Seit wann kennst du den Tod?
Ich glaube, ich hatte ein paar Begegnungen mit dem Tod, als Menschen aus meinem Umfeld verstorben sind. Aber wirklich kennen tue ich den Tod immer noch nicht. Es ist immer noch ein großer Unbekannter für mich.
Ich glaube, weil meine Großeltern sehr lange gelebt haben, kenne ich den Tod. Tatsächlich cheesy Antwort über Jesus, glaube ich. So Ostergeschichte, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden war und mir hat das dann nicht so viel Angst gemacht. Und dann, glaube ich, die nächste Begegnung mit Tod war das Meerschwein, was gestorben ist. Ja, weil ich habe das Meerschwein erst bei der Beerdigung meines Opas bekommen. Also ich glaube, der Tod hat sich langsam ins Leben geschlichen.
Seitdem meine Katze gestorben ist, sie ist vom Balkon gesprungen und es war sehr schlimm für mich und seitdem war mir bewusst, dass die Dinge endlich sind auf dieser Welt.
Seit wann kennst du den Tod?
Gute Frage. Ich hatte selber noch wenige Erlebnisse direkt mit dem Tod, eher mit verstorbenen Großeltern vielleicht. Ich glaube aber, er ist irgendwie omnipräsent, wenn man Medien konsumiert. Und ich glaube, das ist wie so ein bisschen einfach das so was Subtiles, von dem man sich bewusst ist, dass es irgendwann kommt und da ist und das irgendwie auch Angst macht, finde ich. Ja.
Du
du ein konkretes Gefühl, was du sehr intensiv irgendwie mit der Auseinandersetzung mit dem Tod für dich persönlich verbindest? Also du hast gerade gesagt, es ist eine Achterbahn, es gibt irgendwie ganz viel Angst, aber es gibt auch irgendwie ganz viel, vielleicht auch energiefrei. Gibt es irgendwie so ein Gefühl, was vorderrangig ist oder was so dein erstes Bauchgefühl?
Das Erste, was jetzt gerade hochkommt, ist wirklich so, genieß den Moment. Mhm. Ja, weil das kann alles morgen vorbei sein und nimm das Ganze auch nicht so ernst. Weil ich meine, wir sind hier alle in dem Spiel namens Leben und keiner kommt hier lebend raus. Also dementsprechend wird sich jeder von uns irgendwie früher oder später mit dem Tod auseinandersetzen müssen. Es gibt so ein schönes Bild, wir kommen ohne alles auf die Welt. Wir haben jemanden, der uns zum ersten Mal wäscht. Es gibt auch jemanden, der uns zum letzten Mal wäscht und wir gehen auch ohne alles. Und das andere zählt alles einfach überhaupt keine Rolle. Es geht echt nur um zwischenmenschliche Beziehungen und um Energieaustausch und das Gefühl, wertgeschätzt da zu sein und das Leben zu genießen.
Und trotzdem macht es uns ja unglaublich Angst, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen. Also wir versuchen das ja, also ich verallgemeine das jetzt, aber ich glaube, es geht halt vielen Menschen so, dass sie irgendwie immer so in ihrem Leben sind und eins passiert nach dem anderen und man macht dies und man macht dies und man macht jenes und auf einmal hat man ein gewisses Alter, wo man denkt, oh, irgendwie habe ich die Hälfte meines Lebens vielleicht schon rum und ich weiß gar nicht, wie viel noch kommt und vielleicht kommt gar nicht mehr so viel und irgendwann werde ich sterben, so.
Da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist aber auch sehr kulturell geschuldet und wie wir erzogen werden. Und das ist sicherlich nicht in allen Generationen so oder in allen Kulturen so, weil ich denke, in anderen Kulturen gehört Tod einfach mit dazu. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und ich kann nur allen empfehlen, denk mal drüber nach oder mach, es kann ja sehr schnell rum sein und im Endeffekt ist dann auch die Frage, die dann im Raum steht, wer willst du eigentlich sein oder wie willst du in Erinnerung bleiben? Und das wirft dann halt die Frage auf, die du auch nur für dich lösen kannst, wer bist du eigentlich und was willst du?
Ich wollte gerade sagen, das stellt ja eigentlich noch eher die Frage sozusagen, nicht wie will ich in Erinnerung bleiben, sondern wie will ich jetzt gerade sein? So, genau. Was will ich jetzt, wie will ich mein Leben jetzt gerade leben, dass ich dann irgendwann sagen kann, das hat sich für mich gut angefühlt oder richtig angefühlt.
Absolut.
Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, oder anders formuliert, was möchtest du, wenn du darüber nachdenkst, an das sich die Menschen erinnern, wenn du irgendwann verstorben bist?
Ja, da habe ich mich natürlich jetzt dadurch, dass ich Eternal Echo mache, auch mit auseinandergesetzt. Mhm. Und ich habe vor kurzem einen Beitrag geschrieben in einer Anthropologie mit, ich glaube, 20 anderen Autoren, wo ich ein Kapitel dazu beigetragen habe. Das heißt, A Note to My Family, This is My Legacy. Also das ist mein Vermächtnis. Und habe da so ein bisschen niedergeschrieben, was mich bewegt und wie ich einerseits, also auch ganz verletzlich, was für Fehler ich gemacht habe oder aus welchen Fehlern ich gelernt habe und was mir wichtig ist, wie ich in Erinnerung bleiben will. Ich glaube, kurzum, ich möchte jemand sein, der andere inspiriert und viel, viel wichtiger für mich ist, ich möchte, dass meine Kinder irgendwann sagen, das hat der Papa gut gemacht. Und du willst bunt sein, das hast du mir erzählt im Vorgespräch.
Ja, wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, genau. Ja, das war meine erste Reaktion. Ich glaube, ich möchte, dass die Menschen sich an mich erinnern und irgendwie ein buntes Leben, einen bunten Menschen, einen fröhlichen bunten Menschen und ein buntes Leben, ein intensives Leben, glaube ich, auch dann vor Augen haben. Genau, ich glaube, das ist es. Und ich habe mich aber auch gefragt, oder ein Gedanke hatte ich dann auch, ob es eigentlich was, also es ist ja was total ich-zentriertes zu sagen, so, ich möchte, dass ihr euch so an mich erinnert. Mhm. So, ich möchte bitte die Geschichte, die mein Leben ist, bis zum Ende selber bestimmen und ich möchte auch selber bestimmen, was ihr von mir in Erinnerung behaltet. ich kann es total nachvollziehen, so, weil ich ja natürlich auch ein eigenes Bild von mir habe und eine eigene Geschichte von mir. Und gleichzeitig sind da ja noch ganz viele Facetten, die ich vielleicht überhaupt gar nicht sehe, die vielleicht andere Menschen in mir sehen, die andere Menschen von mir wahrnehmen, die für andere Menschen total wichtig sind, die ich in meiner Selbstdeutung überhaupt gar nicht berücksichtigen würde oder die in meiner Selbstdeutung oder meiner eigenen Geschichte, die ich von meinem Leben mir erzähle, gar nicht so viel Raum einnehmen würden. Und ich finde es irgendwie auch schön zu sagen, okay, ich habe sozusagen mein Vermächtnis und mein Bild von mir und von meinem Leben, aber ich möchte auch allen Menschen zugestehen, andere Aspekte von mir zu sehen. Das ist auch wichtig, weil das genauso dazugehört.
Genau, es sind immer zwei Seiten, oder?
Ja, es mehr als 2000.
Außenwahrnehmung und eigene Wahrnehmung. Und die mag teilweise komplett verschieden sein.
Genau, aber es gibt ja so viele Außenwahrnehmungen. Und dieser Prozess zu sagen, so, das ist irgendwie das, was ich möchte, dass ihr von mir in Erinnerung behaltet, ist ja auch eins, ich gebe euch mal eine grobe Deutung vor, so. Obwohl ja ganz viele Menschen ganz unterschiedliche Bilder von mir haben. So, ich bin ja eigentlich eher, oder wir sind ja eigentlich eher für wie so Disco-Kugeln mit ganz vielen Spiegelflächen, die bei allen Menschen was anderes spiegeln.
Ich meine, viele Sachen, die weißt du sicherlich auch über dich selbst. Das sind aber Sachen, die du natürlich nicht teilst. Oder? So, und du weißt, es macht dich aber jetzt zu einem viel, sagen wir mal, reicheren Menschen, wenn man die Möglichkeit hat, diese Sachen in einem geschützten Raum auch irgendwie zu teilen, weil man reflektiert sie einmal und es gibt auch viele Sachen, die kommen, das merke ich dann, so Sachen wie Hypnotherapie oder sowas oder im Coaching, dass viele Sachen irgendwo in meinen Klienten total verbuddelt sind, aber es steckt fest und man redet sich dann irgendwas ein, was dann so ist, ob das jetzt irgendwie ein falscher negativer Glaubenssatz ist, wie das kann ich nicht oder da bin ich nicht gut genug für, um sich damit nicht auseinanderzusetzen, weil das irgendeine Verletzung ist, die halt früher zurückliegt. Und man weiß es innerlich ja irgendwie sowieso, also man spürt es ja. Und ich finde, wenn man eine Möglichkeit hat, diese Geschichten zu teilen und diese Geschichten aber auch zu zeigen, auch diese Verletzlichkeit zu zeigen, hat das nicht nur einen massiven Wert für die Außenwahrnehmung von der Person, sondern auch für sich selbst. Und deswegen finde ich es halt so spannend, so eine Plattform zu schaffen.
Ja, es ist natürlich eine ganz intensive Herausforderung für einen selbst nochmal eben am Ende des Lebens oder manchmal auch schon ein bisschen vorher zu sagen, so, hey, was ist mir eigentlich wichtig, was war mir wichtig, was bleibt von mir, was möchte ich?
Ist total witzig, weil so Sachen, man weiß ja, dass wahrscheinlich immer meist, dann wenn man vielleicht dann irgendwann auf dem Sterbebett ist oder so, dann wird man sich mit so Sachen auseinandersetzen, dann ist es aber meist zu spät.
Mhm.
Ja, und in unserer Kultur haben wir so Begriffe geprägt wie Midlife-Crisis und was weiß ich. Das sind dann so Momente, wo Leute mal anfangen zu hinterfragen, was mache ich denn hier eigentlich? Ist das das, was ich mir von meinem Leben vorstelle? Und je früher man damit anfangen kann, desto besser. Und ich finde auch, Leute sind nicht so weit auseinander. Ich kriege das momentan sehr viel mit, auch bei so Diskussionen zwischen der Boomer-Generation und der Gen Z und die Gen Z, die ist faul, die will nicht arbeiten. Das ist ja alles totaler Quatsch.
Toll, komplett.
Es ist totaler Quatsch. Und im Grunde genommen wollen beide Generationen das Gleiche. Die wollen gesehen und gehört werden und auch eine Wertschätzung für das haben, was sie gelernt haben. Und wenn man das irgendwie zusammenbringt, dann kriegt man auch diese für mich in meinen Augen unnötigen Gespräche irgendwie aus der Welt. Weil die wollen alles Gleiche. Die Gen Z ist anders aufgewachsen, die sind alle Digital Native. Die ticken anders, die holen sich ihre Informationen anders. Und sie haben vielleicht einen anderen Anspruch an das, was sie arbeitet oder was sie auch Sinnhaftigkeit empfinden.
Anspruch auf Sinnhaftigkeit im Leben.
Genau, was sie da empfinden, als die Boomer. Die Boomer haben das anders gelernt. Die haben gelernt, hey, ich muss da und da meinen Job machen von 9 bis 5 und so weiter. Und dann komme ich am Schluss irgendwie vielleicht mit was mit. Am Ende des Monats kriege ich mein Salär aufs Konto und dann so lebe ich und ich muss einen Teil davon sparen, weil das brauche ich dann danach. Generationen verändern sich und je früher man da irgendwo reflektieren kann oder je früher man durch solche Gespräche, wie wir jetzt führen, vielleicht auch irgendwo so einen Nenner findet, desto mehr, glaube ich, ist unterschiedlichen Generationen auch geholfen.
Du hast gerade gesagt, dass eigentlich alle Menschen gesehen werden wollen und es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Und das ist ja auch eine Form von, das sind ja Bedürfnisse, die wir alle haben und die sind alle gleich. So, wir haben alle dieselben grundlegenden Bedürfnisse. Da stellt sich mir die Frage im Hinblick auf das Sterben und den Tod dann natürlich, inwiefern wir überhaupt Spuren oder Erinnerungen hinterlassen wollen und ob es eigentlich nur quasi im Leben jetzt darum geht, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich an uns zu erinnern, das ist ja auch quasi nur eine momentäre Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Also ich möchte ja auch nur in dem Moment jetzt eine Bedeutsamkeit haben und mit dem, was ich tue und wie ich meinen Tod vorbereite oder wie ich mich mit meiner Sterblichkeit auseinandersetze, sei es, dass ich jetzt einen Film über mich oder von mir produzieren lasse oder ein entsprechendes Testament schreibe oder meine Memoiren, das ist ja auch nur eine Form von Bedürfnisbefriedigung zu dem Zeitpunkt im Hinblick darauf, dass ich irgendwann nicht mehr sein werde.
Ja, ich sehe da noch einen größeren Nutzen hinten dran, der vielleicht ein bisschen über das, was du sagst, hinausgeht, weil wir wissen auch, dass wir als gesamte Menschheit irgendwie nach gewissen Generationen immer wieder die gleichen Fehler machen. Wir lernen nichts aus vorhergehenden Generationen. Es wiederholt sich eigentlich immer.
Beziehungsweise wir vergessen es irgendwann
genau,
wieder.
Genau, es wird irgendwann vergessen. Ja. Und wenn ich jetzt wüsste, dass ich beispielsweise mit bestimmten Dingen, die mich das Leben gelehrt hat, andere auch postmortem inspirieren kann, fände ich das eine wahnsinnig hilfreiche Geschichte.
Was möchtest du, dass Menschen nach deinem Tod über dich sagen? Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass Menschen sagen, dass sie gerne Zeit mit mir verbracht haben.
Ja, eigentlich war er ganz okay. War jetzt nicht so schlimm, wie wir gedacht haben am Anfang. War gut, war okay, ja.
Was möchtest du, dass Menschen nach deinem Tod über dich sagen?
Dass ich sie gesehen habe. Dass ich aufmerksam war und sie sich in meiner Präsenz gesehen und wertgeschätzt und wichtig gefühlt haben.
Ich möchte, dass Menschen über mich sagen, dass ich sie irgendwie zusammengebracht habe, ihnen geholfen habe, sich kennenzulernen, sich zu verstehen, dass sie sich wohlgefühlt haben um mich herum. Ja, genau.
Dankeschön.
Natürlich ist nicht mein ganzes Leben für irgendjemanden interessant oder sowas. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, kurze Botschaften auszusenden, die vielleicht einer anderen Person in dem Moment Hilfe geben oder eine Stütze geben, weil es gibt andere, die haben das überlebt und die haben es trotzdem, haben dann nochmal einen Weg gefunden, kann das was Tolles sein. Und sowas habe ich halt gesehen, gibt es nicht. Und es ist immer nur so, ja, ich sehe jetzt, dass ähnliche Sachen wie Eternal Echo beispielsweise auch auf den Markt kommen, wo man beispielsweise dann auch einen QR-Code kaufen kann und man kann den sich dann an den Grabstein machen oder die Angehörigen können das machen, das ist dann meist Postmortem und dann hat man dort so eine Art Social Network und hat eine Plattform, man kann Bilder des Verstorbenen oder Videos hochladen. Finde ich alles ganz nett, das hilft aber nicht weiter. Na, also es ist auch nicht so persönlich, es ist das, was, was andere haben. Da würde ich mich fragen, okay, wer guckt sich das an, außer vielleicht die engsten Angehörigen. Es gibt so Plattformen wie TED oder TEDx, wo es ja auch heißt, Ideas Worth Spreading. Warum nicht sowas haben wie Memories oder Learnings oder Wisdom Worth Spreading?
Mhm. Also quasi ein kollektives Gedächtnis erschaffen.
Genau. Ja. Genau. Ich meine, mir macht das momentan beispielsweise Angst, wenn ich mir angucke, auch jetzt Situationen in Deutschland und so weiter, wenn man sieht, wie dann plötzlich irgendwie Populisten da wieder, sowas macht mir Angst, wo ich denke, das kann doch nicht sein. Und ich habe vor ein paar Monaten habe ich eine 95-jährige Dame in Luzern interviewt und die hat mich total inspiriert mit einer Aussage, die sie gemacht hat, weil ich habe sie auch gefragt, also ihre Enkeltochter hat das Ganze für sie organisiert. Und dann sagte sie zu mir, Mike, ich finde das total toll, was du machst. Und dann sagt sie so, warum, was sie da so anspricht, weil das hat mich natürlich auch interessiert. Und dann sagt sie, ja, wenn ich jetzt momentan durch die Zeitung blätter, Internet liest sie natürlich nicht, also Internetnachrichten, aber Zeitung, dann fühlt sie sich sehr oft zurückversetzt in die 30er Jahre, in der Art, wie gespalten wird. Und dann sagte sie zu mir, und das hat mich total berührt, und da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, all die Leute, die was sagen könnten, sind nicht mehr da. Und ich gebe diesen Stimmen eine Plattform. Und das fand ich halt total cool.
Ich frage mich dann immer, es muss dann ja Menschen geben, die das hören wollen und die sich das anschauen wollen. Und ich glaube total, was du sagst. Klar, interessiere ich mich für persönliche Geschichten. Nicht umsonst gibt es die Zeitzeugen. Es ist total wichtig, dass es die gibt und dass sie aus persönlich das erzählen. Mhm. Die Frage ist, die ich mir dann stelle, rufen die Leute das auch ab, wenn es Filme sind? Wenn ich mir einen Film angucke mit einer Person, die das dann quasi von sich aus erzählt oder wenn es ein QR-Code ist und dann habe ich die Stimme von der Person in Erinnerung, die das erzählt. Ich war in New York im 9/11-Museum und da hat man die Sprachnachrichten oder Voice-Memos von den Menschen bekommen, die eben die letzten Phone-Calls irgendwie aus den Flugzeugen geschickt haben. Und das ist mega berührend. Also danach ist man so emotional und angefasst, so wie du sagst, Gänsehautmomente die ganze Zeit. Und trotzdem frage ich mich dann irgendwie so, für wen produziert man das? Beziehungsweise gibt es wirklich Leute, die sich das auch anschauen von Menschen, die sie nicht kennen, wenn sie jetzt nicht wissen, ob die Person was zu sagen hat? Ich habe mich so auch in Vorbereitung auf diese Folge gefragt, so wie ist es denn, wenn ein Mensch keine Angehörigen hat oder kaum Angehörige oder da eigentlich vielleicht nur noch irgendwie ein alter Partner, eine alte Partnerin ist, die aber auch bald versterben wird. Und der Mensch, man weiß gar nicht, ob der Mensch was zu sagen hat oder nicht. Gibt es Menschen, die das aktiv auch nutzen, auch von fremden Menschen, die sich von fremden Menschen die Lebensgeschichten anhören und anschauen? Oder ist es für die Angehörigen, solange es noch Menschen gibt, die sich an die Verstorbenen erinnern? Und wenn sich niemand mehr an die Verstorbenen erinnert, ist es dann vielleicht obsolet, brauchen wir es dann vielleicht auch nicht mehr?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hab mir die Frage auch gestellt und ich habe dann einfach gedacht, okay, es gibt zwei Zielgruppen im Bereich. Einmal, einer der ersten Gedanken war halt für mich, und komme ja aus dem Marketing, Friedhöfe sind für mich irgendwie so Orte, die überhaupt nicht, also die sind nicht vermarktbar. Ne? Also das ist einfach so ein Ort. So. Und mich hat es auch nie dahin gezogen. Wenn ich mir vorstellen würde, das wäre ein Museum an Inspiration, weil normalerweise, dann läuft man da mal drüber und denkt, okay, ich habe ja keinen Bezug zu den Leuten, ich weiß nicht, wer da liegt. Kann man Bezug aufbauen und vielleicht gibt es Leute, die das total spannend finden. Ich fände das persönlich auch spannend, wenn ich weiß, ich kann da mal drüber laufen und ich lasse mich einfach inspirieren und höre mir mal zu, was jemand zu sagen hat. Es ist ja nicht so, dass ich in diesen Stories, natürlich nehme ich, wenn ich so Filme produziere, ist dieser Langfilm, der ist dann von mir aus eine Stunde, der ist aber nur für die Angehörigen. Ja, und daraus schneide ich dann nochmal die Kernbotschaften oder die Weisheiten dieser Person zusammen und das sind vielleicht 2-3 Minuten Clips, die man wirklich im Vorbeigucken oder hören sich anhören kann. Und das muss dann ja auch nicht räumlich nur an den Friedhof gebunden sein. Das kann ja überall sein. Das heißt, ich könnte ja auch sogar mit diesen virtuellen Assets, die ich damit generiere, oder diesen digitalen Assets, an den größten Internetfriedhof aufmachen.
Friedhof, Beispiel. Digitalen Friedhof.
Ging ja auch. Ja. Ja. Und dann kam noch ein zweiter Aspekt dazu. Und jetzt, und man könnte theoretisch vielleicht sogar hingehen und nach Kulturen oder nach Kulturen, nach Alter, nach Aussagen filtern. Also, dass man halt sagt, das hier sind Leute, die über Depression sprechen. Das sind Leute, die über Einsamkeit sprechen, was sie daraus gelernt haben, was sie daraus gezogen haben und so weiter. Sodass man auch vielleicht ganz konkret da bestimmte Wissensarchive aufbauen kann. Das andere, was ich so spannend fand, war ein Gedanke, wir leben jetzt gerade im Zeitalter von AI, also KI, künstliche Intelligenz. Wenn ich all diese Informationen von Leuten habe, und ich rede jetzt nicht davon, ob ich jetzt 10 oder 100 Videos aufgenommen habe, sondern lass daraus mal in ein paar Jahren Tausende von Videos sein, dann kann man diese Sachen mit KI analysieren lassen, auch die gesamten Videos beispielsweise. Und man lernt extrem viel über unterschiedliche Gesellschaften, Kulturen, auch beispielsweise, warum hatten Boomer Angst vor bestimmten Sachen? Warum haben die so getickt? Warum tickt die Generation Z anders beispielsweise und so weiter? Und das finde ich total spannend, weil was man da auch gesellschaftshistorisch irgendwo rausziehen könnte, um halt auch so die Schwarmintelligenz von allen Leuten, die alle ja zu einem gewissen Zeitpunkt das Gleiche erlebt haben. Jetzt Kinder, die vielleicht irgendwelche Traumata mitbekommen haben, weil sie die Pandemie erlebt haben in der Schule. Was das mit denen in 10 Jahren macht und ob es da irgendwelche jetzt noch komplett unbewussten Traumas gibt, die jetzt eingepflanzt sind dadurch, die man vielleicht erst in 20 Jahren sieht. Ich weiß es nicht. Aber das wäre total spannend, wenn man das nachher durch so Botschaften irgendwie rausfiltern könnte.
Ich möchte nochmal an einem Punkt einhaken, den du vorhin genannt hast, und zwar mit den virtuellen oder den digitalen Friedhöfen. Mir ist da bewusst geworden, wie sehr das Sterben sich auch von vielleicht und der Tod von einem gesellschaftlichen Ereignis und einem gesellschaftlichen Prozess auch zu sowas sehr und auch vielleicht aus dem Alltag hinaus zu was sehr Persönlichem und Individuellen hin entwickelt hat, weil ich dann daran dachte oder mich daran erinnert habe, du hast gesagt, wie spannend wäre es, wenn man irgendwie über einen Friedhof läuft und sich die Geschichten von den Menschen anhört. Und ich habe mich daran erinnert, oder bei mir ist es so, dass meine Verwandten und fast alle Menschen aus meiner Familie alle auf einem Friedhof liegen. Und der Friedhof in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein.
Also alle auf dem gleichen?
Ja.
Okay.
Und der Friedhof ist in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Und ich kenne nicht nur die Leute aus meiner Familie, die da liegen, sondern ich kenne auch die anderen Namen von den Leuten drumherum. Weil die irgendwie alle, wenn man die kennt, wenn man irgendwie von den Dörfern kommt, dann hat man den Namen schon mal gehört und das ist der Großonkel von dem und der ist da mal beim Motorradunfall ums Leben gekommen und der hat mit dem da zusammen mal eine Zeit lang gewohnt und das ist die Tochter von dem. Und ich hab die Geschichten alle gehört, so weil ich mit meiner Familie noch so verbunden war oder verbunden bin in diesen Orten, in diesen Gesellschaften, in der Gemeinschaft vor Ort, in den Dörfern, dass man sich irgendwie sehr untereinander kannte und auch eben der Tod dann zu was sehr Gesellschaftlichem wurde. Mhm. Also wenn jemand aus der Feuerwehr gestorben ist, dann ist da natürlich selbstverständlich der ganze Feuerwehrzug gekommen und dann wurde da gesungen und da musste der Pastor die Traueransprache aber gut machen, weil wenn er die Traueransprache bei den Feuerwehrleuten nicht gut gemacht hat, dann hatte der verkackt für den Rest seiner Amtszeit so ungefähr. Das musste aber stimmen, so, weil dann war das ganze Dorf bei der Trauerfeier und die Kirche war voll und da kannst du es dir nicht leisten, irgendwie eine schlechte Traueransprache zu halten. Und das fand ich gerade ganz spannend, weil mir das dann so einfiel, weil ich dachte, ja, ich kenne noch ganz viele Geschichten von den Leuten, weil ich eben auch so aufgewachsen bin, dass das total verankert ist. Und ich auch dann mit meiner Großmutter rede, wenn ich sie an ihrem Grab oder wenn ich ihren Grabstein besuche. Und beziehungsweise meiner anderen Großmutter, die sind alle an einem Friedhof, wie gesagt.
Das ist easy bei dir,
Ich besuche da meine halbe Familie, das ist richtig.
Aber du sagst, du kennst die Geschichten, ne?
Ich kenne natürlich nicht sozusagen, ich weiß nicht, was die Leute mir mitgeben würden aus ihrem Leben. Ich weiß nicht, was sie geprägt hat oder was sie inspiriert hat oder wovon ihr Leben geprägt war. Das weiß ich natürlich nicht. Und gleichzeitig finde ich, also ich finde es total spannend, was du sagst, und ich glaube auch, ich würde mir auch Sachen anhören oder auch mich davon inspirieren lassen, was die Leute zu erzählen haben aus ihrem Leben, total. Aber gleichzeitig, wie du vorhin gesagt hast, Geschichte wiederholt sich, wir machen die Fehler nochmal. Also die Frage ist dann auch, wie viel Auswirkung hat das dann überhaupt? Also hat das überhaupt eine Auswirkung? Bringt mich das dann irgendwie weiter oder muss ich dieselben Fehler sowieso nochmal machen?
Ein guter Punkt. Und da fällt mir rein, also ich finde, momentan haben wir ja solche Lösungen noch nicht. Und ich denke, wir nutzen die Schwarmintelligenz, die wir eigentlich haben, noch nicht wirklich. Wir leben alle und jetzt durch Social Media und so weiter und bestimmte Online-Algorithmen immer mehr in unserer eigenen kleinen Bubble und kriegen all das, was drumherum passiert, gar nicht mehr mit. Nehme ich mich ja auch nicht
raus. Beziehungsweise nur gefiltert, ne?
Nur gefiltert, genau. Ja. Und ich habe jetzt beispielsweise mal so konkret so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, das ist was, das ist für andere Leute interessant. Eine Person, die ich interviewt habe, sie hat verschiedene Firmen gegründet und sie sagte dann zu mir, ich bin beispielsweise jemand, ich habe bestimmt 30 Firmen gegründet und bin bestimmt 29 Mal mit irgendeiner Firma baden gegangen, wird aber trotzdem als super erfolgreicher Unternehmer gesehen. Und wichtig ist, dass man halt immer wieder aufsteht und dass man aus dem Gelehrten oder aus den Fehlern, wo man was gemacht hat oder die man gemacht hat, was lernt und es dann beim nächsten Mal anders macht. Weil wenn alles gleich von Anfang erfolgreich ist, dann ist es, dann hat man nichts gelernt. Ne? Also man lernt ja nur aus Fehlern. Und er sagte, heutzutage merkt er, dass ganz viele Leute, die sagen, okay, ja, ich will auch ein Unternehmen gründen, starten einmal was. Und es ist nicht gleich so, wie es ist und oder wie sie es vorstellen. Und sie geben es direkt wieder auf bleiben liegen oder lassen sich vom Sozialsystem auffangen. Und er sagt, das ist halt einfach so ein bisschen unsere Zeit jetzt vielleicht, weil es ist ja bequem, man wird aufgefangen. Aber so eine Botschaft fand ich total spannend. Und das würde mich persönlich, auch jetzt momentan, ich habe gerade eben gesagt, so als Unternehmer, jetzt geht es hier bei mir auch los und ich muss dann überlegen, okay, reicht das für den Monat, reicht das nicht? Mache ich es richtig, wenn es dann mal einen Monat nicht so gut läuft? Sowas würde mir total helfen, wenn ich weiß, hey, du hörst das, bleib am Ball. Und das wäre wahrscheinlich in dem Moment für mich gerade eine Nachricht, die mir an dem Tag durch den Tag hilft oder auch vielleicht mir einen Impuls gibt, wo ich denke, hey, ich bin ja nicht der Einzige, dem es umgeht und bleib dran.
Finde ich spannend, dass du das sagst, weil eben wollte ich darauf noch zurückkommen. Dieses Gemeinschaftliche, liegt es vielleicht auch einfach daran, dass wir nicht mehr so viele Beziehungen pflegen? Also ich habe so ein verklärtes Bild in meinem Kopf, vielleicht auch, weil ich auch so aufgewachsen bin, dass irgendwie noch vor 50, 60 Jahren die Menschen irgendwie mit den Großeltern noch mehr aufgewachsen sind, die Menschen irgendwie noch mehr verwurzelt waren an den Orten, wo sie aufgewachsen sind, da noch mehr geblieben sind. Da ist nicht alles schön dran, das weiß ich auch. Und das heißt nicht, dass diese Familiensysteme heil oder gesund waren, überhaupt nicht. Damit wollen wir nicht anfangen. Aber dass da noch sehr viel Zusammenhalt war und sehr viel so. Und jetzt hast du zum Beispiel gesagt, du würdest dir sowas anhören, wenn jemand sowas sagt oder so eine inspirierende Botschaft hat. Und ich habe mich dann gefragt, ja, liegt es vielleicht auch daran, dass wir weniger mit diesen anderen Generationen auch verbunden sind, dass wir weniger Menschen, also dass ich jetzt zum Beispiel weniger Menschen um mich rum habe oder mit weniger Menschen verbunden bin, die 70 plus sind und quasi in meinem normalen Alltag keine Menschen treffe, die mir sowas sagen, die mich mit ihrer Lebensgeschichte inspirieren können, ja, so. Und das war vielleicht noch vor 50 Jahren anders, weil man dann noch irgendwie mit den Großeltern in einem Haus gelebt hat. Meine Großmutter war Jahrgang 1919, also die ist schon länger verstorben. Aber das ist jetzt eine Generation, zu der ich persönlich kaum Zugriff habe. Und
absolut, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, das mag so sein. Ich habe das, meine Frau ist ursprünglich aus Indonesien und da habe ich das auch gesehen. Da ist einfach die Kultur ganz anders. Da stirbt auch niemand allein. Da war eine Geschichte, ich war Wir konnten ihre Eltern damals zu unserer Hochzeit nicht nach Deutschland nehmen. Also dort hatten wir geheiratet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen die Flitterwoche nach Indonesien. Und dann waren wir abends irgendwie noch im Ausgang und kamen dann irgendwie zurück. Und dann lag da plötzlich im Haus auf dem Boden, das sind ja alle so Steinplatten dann. Und da lag dann halt irgendwie so eine ältere Frau auf dem Boden, hat geschlafen. Und ich dachte so, ah, ist das eine Oma? Und sie so, nee, das ist eine Nachbarin, aber es ist unhöflich, jemand nach Hause zu schicken. Und das war eine Frau in ihren End-70ern oder sowas. Und ihr Mann, das habe ich dann erfahren, ihr Mann, der ist halt vor ein paar Wochen gestorben. Und sie ist dann halt einfach in dieser ganzen Community drin und wird mitgetragen. Und da stirbt niemand allein, das fand ich total klasse. Und da haben sie halt auch diesen Zusammenhalt, irgendwas ist und die ganze Straße kommt und hält zusammen oder sowas. Heutzutage hier bei uns kennen wir ja nicht mal mehr die Nachbarn. Und,
eine Kollegin von mir hat gerade den Begriff geprägt in der Serie, die wir haben, Sichtbekannte, also so Menschen, die man so kennt, weil die gegenüber im Fenster wohnen oder auf der anderen Straßenseite. Genau, wo man sagt, so ja, die habe ich halt jetzt auch schon, die sehe ich täglich irgendwie so, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen oder was die machen, aber man sieht sich so ungefähr. Genau. Ja.
Und das fand ich, weißt du, da dachte ich halt, wenn du für die Leute, die jetzt in unserer Welt, also in unserer Bubble irgendwo leben, wenn man da irgendwas schafft, auch wenn man sich das audiomäßig oder übers Internet per Video, Clips und so weiter angucken kann und man fühlt sich allein und man kriegt Nachrichten mit von anderen, die dann vielleicht in ähnlichen Situationen waren und man kann diese Botschaften halbwegs filtern, fände ich das total cool. Also es geht nur um mich. Also das ist so ein bisschen mein Empfinden. Und ich habe halt gedacht, okay, das gibt mir einen entspannten, eine Sinnhaftigkeit hinter dem. Und deswegen möchte ich sowas anbieten.
Hast du das Gefühl, das verbindet die Menschen nochmal neu mit sich selbst, mit ihrer Umgebung und mit der Welt, wenn sie sich so mit ihrem eigenen Sterben auseinandersetzen, dass sie dann einen Film drehen oder genau dich anfragen? Schafft das eine neue Form von Verbindung auch nochmal?
Ich finde, das klingt ein bisschen überheblich, wenn ich einfach sage, ja, das ist so. Ich habe aber das Gefühl, es hilft Leuten zu reflektieren, unabhängig davon, ob sie jetzt, sagen wir mal, innerhalb der nächsten Monate oder Jahre sterben. Es ist einfach was, man kann nie früh genug anfangen zu reflektieren, was wichtig ist und wo man gerade im Leben ist und damit man nochmal so ein bisschen zu sich findet. Es gibt so ein schönes Bild, ich weiß gar nicht, ob das aus irgendeiner Religion oder sonst was ist, das habe ich mal gelesen, als ich in Peru im Dschungel war. Da gibt es ein Buch, das komme ich gar nicht auf den Namen, auf Englisch heißt The Presence Process von Michael Brown. Und er spricht über die drei Phasen im Leben und das ist so ein 7-Jahre-Modell. Und in den ersten 7 Jahren wird der emotionale Layer entwickelt. Also weil wir als Kind, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir nur Emotionen, mit denen wir uns ausdrücken können. Ab dem 7. bis zum 14. Jahr entwickelt sich dann der mentale Layer. Das ist, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir da noch von der Kultur, von unserer Umgebung geprägt werden. Was ist gut, was ist nicht gut, was darfst du und so weiter. Ne? Also wie benehme ich mich? Und dann mit der Pubertät, also von 14 bis 21, bis man dann eigentlich der vollständige Erwachsene ist, kommt der physische Layer dazu. Und ab dem Moment, wo der mentale Layer einsetzt, also ab dem 7. Lebensjahr, auch wenn man in die Schule geht, wird dieser emotionale Layer mehr und mehr zurückgedrückt. Und Sinn des Lebens ist es eigentlich, diese drei Ebenen wieder zusammenzubringen. Und das fand ich ein total schönes und total spannendes Bild. Und das merke ich, das habe ich ja selbst auch an mir gespürt. Ich meine, ich war bis vor ein paar Jahren CMO in großen Corporate-Organisationen und auch komplett auf Performance und Leistung. Und so bin ich auch erzogen worden. Und habe gemerkt, ja, das ist nur noch der mentale Layer, der irgendwo da im Vordergrund steht. Und alles andere geht in den Hintergrund. Und dann passieren halt so Sachen wie das mit meiner Frau oder sowas. Und plötzlich fängt man an zu reflektieren und denkt, kann es ja nicht sein. Also kein Wunder, dass Menschen das Depression zunehmen, dass Mental Health so ein Thema ist weil wir unterdrücken all diese Emotionen, die wir in uns tragen. Und wie wichtig wäre es, wenn man all das irgendwie auch mit Hilfe von Coaching zusammenbringen könnte, indem man mit Leuten genau darüber spricht und das versucht rauszukitzeln. Und natürlich, das ist sehr privat, das ist sehr intim, das ist auch nichts, wo ich dann direkt öffentlich machen würde, sondern das obliegt ja dann den Personen, ob sie sagen wollen, die und die Botschaft, die möchte ich danach mit mehreren Leuten teilen.
Also es braucht ja auch irgendwo die Endlichkeit und unsere Verletzlichkeit, um überhaupt den Anspruch zu haben oder den Anreiz zu haben, das wieder zusammenzubringen, weil wenn es egal wäre, wie ich mein Leben gestalte, weil es einfach immer weitergeht, weiß ich nicht, oder wenn es auch egal wäre, ob ich irgendwann sterben würde oder nicht, dann ist die Frage, würde ich überhaupt den Anspruch haben oder den Anreiz dafür haben, zu sagen, hey, möchte das zusammenbringen, ich möchte irgendwie, dass mein Leben rund ist, ich habe etwas gelernt und das möchte ich weitergeben. Das sind ja alles Überlegungen, die eben auch ganz stark daran geknüpft sind, dass wir sterben werden. Mhm.
Bist du schon bereit, dich mit deinem eigenen Tod auseinanderzusetzen?
Nicht so richtig. Ich habe bei verschiedenen Anlässen immer mal meinen Eltern gesagt, wie wichtig das doch ist, dass sie dafür sorgen, wie das ist. Und eigentlich denkt man, also ja, dass sie doch dafür für Sorge tragen sollen, wenn sie irgendwann nicht mehr sind. Und der nächste Schritt ist ja dann, dass ich mich eigentlich auch damit auseinandersetzen möchte. Und dann schiebt man es aber doch wieder weg und denkt, naja, vielleicht muss ich das jetzt auch noch gar nicht. Gute Erinnerung daran, dass man das tun sollte.
Nee, ich überlege das immer, wenn so Beerdigungen sind oder sowas, habe ich das Gefühl, man müsste das tun, aber es ist ja bei einem großen inneren Widerstand, das ist so ein bisschen, als ob man sich sehr jinxt oder so, lieber nicht damit anfassen.
Bist du schon bereit, dich mit deinem eigenen Tod auseinanderzusetzen?
Ja, ich denke oft über meinen Tod nach, auch weil ich familiär einige sehr plötzliche Tode erlebt habe. Und dadurch denke ich öfter darüber nach, dass ich mir nicht sicher sein kann, wann ich mich damit auseinandersetzen muss oder ob ich mich überhaupt darauf vorbereiten kann. Und deswegen gibt es immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich mich mit dem Tod auseinandersetze und mir meiner Endlichkeit bewusst werde.
Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Ja, ich glaub, es ist sehr, sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, dass das Leben endlich ist und das Leben auch entsprechend gestaltet. Das versuche ich auch wirklich umzusetzen, aber wenn ich mir dann wirklich überlege, dass auch mein eigenes Leben einfach zu Ende sein könnte, das mag ich nicht so.
Wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, wo du, was weiß ich, 17, 18, 19, 20 oder sowas warst, also vor 2 Jahren.
Vielen Dank.
Was würdest du jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, dir beispielsweise raten? Pass da auf, oder was wäre so ein Satz, den du dir sagen würdest, der dich bei vielen Dingen, oder ein Glaubenssatz, den du dir jetzt geben würdest, mit dem Wissen, was du heute hast?
Finde ich total spannend jetzt, dass du es gerade nochmal sagst, weil klar, jetzt so positive Glaubenssätze, finde ich, kann man voll gut weitergeben. Aber ich glaube, auf alles, was so Ratschläge wären, hätte ich, glaube ich, mit 17 und 18 richtig mit Abwehr reagiert.
Total.
So voll.
Total.
Ja.
Ja. Und da finde ich jetzt wiederum das andere Thema cool, auch das so Storytelling. Wenn du eine Geschichte aus deinem Leben erzählst, was dir passiert, und du siehst dich in einer ähnlichen Situation in deiner Geschichte wieder, und das ist jetzt nicht Fingerpointing, ich bin der Oberlehrer Ratschlag, glaube ich, kommt so eine Botschaft eher an.
Bestimmt, auf jeden Fall, klar. Und da würde ich dann aber wieder einwenden wollen, ist es dann doch irgendwie tatsächlich nur was Egozentrisches, was Individualistisches, dass wir sagen, nee, auch wenn ich vor meinem Tod stehe und zum Beispiel so einen Film produzieren lasse oder Memoiren schreibe oder was weiß ich, ich möchte auch noch nach meinem Tod quasi festlegen, wie welche Geschichte über mich erzählt wird.
Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das egoistisch ist. Ich weiß es nicht.
Also man könnte auch sagen, sehr selbstbestimmt.
Ja, es ist, also ich fände es schon gut, wenn jetzt, ich nehme es jetzt mal aufs Beispiel von meinen Großeltern. Meine Kinder haben zu ihren Urgroßeltern, ich weiß jetzt nicht, was sie über sie erzählen würden. Sie haben sie halt damals ein paar Mal noch erlebt. Wir haben aber nicht mehr im gleichen Haus gewohnt, weil ich habe die letzten 16 Jahre im Ausland verbracht. Das heißt, sie waren irgendwie immer woanders und haben dann mal ab und zu vielleicht 3-4 Mal im Jahr die Urgroßeltern gesehen oder so, ne, zu Weihnachten oder sonst was. Und was für ein Bild haben sie von ihnen? Sie haben wahrscheinlich gar keine Berührungspunkte. Sie wissen wahrscheinlich auch gar nicht, ob es bestimmte Macken dieser Person gab, die sie jetzt in sich tragen. Und sowas fände ich total spannend. Vielleicht jetzt noch nicht in dem Alter. Also vielleicht mit 15 hätte mich das nicht so interessiert. Ja. Aber ich denke, wenn man dann irgendwann so vielleicht nachher 25, 30 oder sowas ist und überlegt und denkt dann mal so ein bisschen zurück und sagt, hey, weil dann steht man ja selbst im Leben und man ist dann selbst plötzlich mit Problemen konfrontiert und denkt, hey, wie ging das meinen Vorfahren? Oder woher kommt denn das? Woher kommt denn der Trigger, dass ich so tick?
Ich meine, ist ja nichts anderes bei Kriegstraumata. Die werden ja auch einfach von Generation zu Generation weitergegeben, wenn man sich damit nicht ernsthaft auseinandersetzt.
Und dann fände ich einfach total schön, wenn man diese Geschichte hätte.
Ja.
Und man kann das so ein bisschen, weil es, man sagt ja auch, man gibt unbewusst die eigenen Traumata an die Kinder und so weiter und an die Nachkommen weiter. Ich glaube aber auch ganz fest, dass wenn man diese Traumata bearbeitet oder wenn man in einem gewissen Alter ein entsprechendes Muster für warum das so ist und man kann das für sich lösen und man schafft diese Awareness für sich selbst oder dieses Bewusstsein, darum ist das so, dass man dann dieses Muster löst, auch für andere Generationen, die danach kommen.
Meinst du, es ist deswegen auch für viele Menschen so schwer, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen, weil sie eben diese gewissen Punkte, die Schmerzpunkte vielleicht auch gar nicht angehen wollen? Weil,
ja. Ja, es tut dir auch weh, da hinzugucken.
Natürlich.
Also vielleicht jetzt ganz persönlich von mir, ich meine, ich bin super froh mit dem, was ich irgendwie in den letzten Jahren erreicht habe und dass ich mir eine Familie aufbauen konnte, dass ich ein gutes, stabiles Einkommen hatte und auch wirklich, sagen wir mal, in der C-Suite der Schweizer Finanzunternehmen irgendwie unterwegs war. Das war alles ganz toll. Das hätte ich nicht erreicht ohne die Traumata. Bin ich mir mittlerweile auch ganz sicher, weil es war einfach das, was mich angetrieben hat. Hat es mich glücklich gemacht? Nee. Ist was anderes. Hat es mich vollkommen fühlen lassen? Nee, auch nicht. Da war immer was mich irgendwie so ein bisschen gestört hat. Und jetzt, lustigerweise, nachdem ich jetzt irgendwie für mich solche Sachen irgendwie anging, und das war ein schmerzhafter Prozess, weil ich bin, sagen wir mal, groß geworden, mein Opa war sehr, sehr patriarchalisch, so ein bisschen, ihm hat das Haus gehört, wo meine Eltern drin gelebt haben und so weiter. Und er hat damals immer, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, gesagt, so, du kriegst hier dein Taschengeld und du musst immer sparen und wenn du mal 1000 Mark hast, hey, dann bist du was, ne, so ein bisschen. Das war so ein bisschen mein Ziel, so als 10-Jähriger, ich wollte unbedingt 1000 Mark sparen. Und mein Vater war für meinen Großvater beispielsweise nie gut genug. Und er hätte für seine Tochter, als das war sein Kind, nicht mein Vater, und er hätte sich für meine Mutter eigentlich immer einen Arzt gewünscht. Also wirklich so, wie man sich das früher vorgestellt hat. So, ja, also da will ich mein Kind hingeben. Und mein Vater war Straßenpflasterer. Und die haben sich damals kennengelernt, weil er den Hof meiner Großeltern gemacht hat. Und man hat das immer gemerkt. Also es gab immer diese Reibung. Und auch wie mein Großvater zu mir, auch wenn meine Eltern nicht dabei waren, über meinen Vater gesprochen hat und so weiter. Und das hat sich dann so geprägt. Und als Jugendlicher ist man ja auch so, dass man dann irgendwie so ein bisschen gegen die Eltern rebelliert und man will es auf jeden Fall anders machen. Und ich bin auch groß geworden mit so Glaubenssätzen, die meine Eltern, also vor allem mein Vater, auch oft zu mir gesagt hat, das waren so Sätze wie, der kleine Mann kann nichts erreichen. Mhm. Und ich bin ein kleiner Mann, ich habe damals lustigerweise, als ich meine ersten Freundinnen nach Hause brachte, die kamen aus, sagen wir mal, eher sehr guten Familien. Und mein Vater hat mehrmals zu mir gesagt, warum bringst du immer, in Anführungszeichen, so einen Bonzen mit nach Hause? So recht abwertend, da gehörst du ja gar nicht dazu. denkst du, du bist jetzt was Besseres oder so. Und das waren so Sätze, die, und ich glaube, das war nicht mal bös gemeint, das war wirklich, das ist so eine Art Schutzfunktion, weil er das Gefühl hat, hey, mir ging es da nicht so, ich will jetzt vielleicht mein Kind davor schützen, weil ich sehe, dass ich hier auch von meinem Schwiegervater nicht akzeptiert werde, dass ich mein Kind vor solchen Erlebnissen schützen will. Und ich glaube, wenn man es aber schafft, durch so eine Reflexion und durch entsprechendes Coaching und mit so Painpoint-Arbeit, wie du auch sagst, diese Sachen aufzuarbeiten und da ein Bewusstsein drüber zu entwickeln, warum bestimmte Trigger da sind, warum bestimmte Sachen mich dazu geleitet haben, so zu agieren, dann löst du es auch für die nachkommenden Generationen.
Was brauchst du, um in Frieden sterben zu können?
Ich glaube, und ich weiß nicht, ob ich diesen Zustand jemals erreichen werde, aber ich stelle mir einen Zustand der Zufriedenheit vor, um in Frieden gehen zu können. Ja, also ein Gefühl der absoluten Zufriedenheit stelle ich mir vor, aber ich weiß auch, dass man das vielleicht nie erreichen kann.
Ich glaube, ich könnte in Frieden sterben, wenn ich wüsste, dass der Schmerz der anderen so minimal wie möglich wäre. Aber wahrscheinlich kann ich das ja überhaupt nicht beeinflussen. Aber also dieses irgendwie, dass es dem weiterhin gut gehen kann danach. Ja.
Was brauchst du, um in Frieden sterben zu können?
Ich glaube, ich könnte jetzt schon in Frieden sterben. Ich hatte 30 wunderschöne Lebensjahre bis jetzt. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob mir irgendwas fehlt im Leben. Und ich glaube, wenn ich jetzt gehen müsste, würde ich für mich sagen können, dass ich alles, was ich erleben wollte, erlebt habe.
Ich glaube, ich möchte einfach wissen, dass am Ende meines Lebens ich mein Leben so gelebt habe, dass ich finde, es war gut, es hat sich gelohnt. Ich hab die Prioritäten so gesetzt, wie es gepasst hat. Aber ich finde so das Konzept vom im Frieden sterben, man weiß ja nicht, wie man stirbt. Und es ist mega schön, wenn man sagen kann, ja, ich kann dann im Frieden einschlafen, aber manchmal ist es ja auch nicht so. Und deshalb finde ich das schwierig, mir vorzustellen. Ja.
Ist es nicht auch ein Trugschluss zu sagen, ich möchte friedlich und versöhnt sterben? Also ich kann es total nachvollziehen zu sagen, so ich möchte das und ich möchte bitte meine Traumata gelöst haben und ich möchte mich vielleicht auch versöhnt haben mit meinen Kindern oder Enkelkindern, wenn da irgendwelche Zerwürfnisse waren und ich möchte dieses und jenes für mich bearbeitet haben. Aber ja, ist es nicht vielleicht auch manchmal ein Trugschluss oder ein hehres Ziel, diesen Anspruch zu haben, das für sich alles lösen zu können?
Mag sein. Also
es ist ja auch krass, wenn es Menschen vergönnt ist, das so sich bewusst mit dem eigenen Leben und dem eigenen Sterben dann auch irgendwann auseinanderzusetzen, das vorher zu machen und es anzugehen und ja, vielleicht auch einen inneren Frieden dadurch finden zu können, das ist ja auch überhaupt nicht jedem vergönnt.
Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch ein sehr, sehr schweres Thema.
Ich glaube, das kann man auch einfach so stehen lassen. Also so das, ich finde es gut und schön, wenn Menschen das schaffen und diesen Punkt erreichen, dass sie sagen, ich setze mich damit auseinander und ich möchte mich aussöhnen und ich habe vielleicht Botschaften oder Dinge, die ich an meine Nachfahren oder meine Angehörigen weitergeben möchte. Ich möchte Dinge klären, aber ganz viel Tod und Sterben ist ja auch einfach im Kontext, wo das nicht möglich ist oder wo Menschen sich eben nicht mit der Familie oder den Angehörigen es noch schaffen, irgendwie sich auszusöhnen. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein großer Teil. Und das darf man, glaube ich, einfach nicht vergessen.
Ich hätte jetzt da eine Gegenfrage: An wem liegt das? Na, also, wenn jetzt natürlich irgendwas passiert und man kann nachher nicht mehr kommunizieren, okay, dann ist es so. Du hast jetzt eben das Wort Trugschluss genannt. Ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht bin ich da in der Sache sehr, sehr optimistisch, wo ich einfach immer sage, gut, wenn du es nicht probierst, voll dann klar. Ist es eh durch. Ja, also ja. Dann macht es auch keinen Sinn. Aber wenn du es probierst, hast du wenigstens eine Chance darauf. Und das geht mit dir los. Es geht nicht damit los, ob der andere jetzt seinen Garten aufräumt. Du musst deinen eigenen Garten aufräumen. Und das tut weh und das ist auch nicht schön. Aber es ist enorm bereichernd für dich selbst, wenn du es machst.
Da würde ich absolut zusprechen, voll. Da bin ich, das resoniert sehr mit mir. Klar, jeder muss seinen eigenen Garten irgendwie selber aufräumen und trotzdem sind wir Menschen und wir handeln und denken in unseren Mustern und sind manchmal darin auch gefangen und haben Traumata und Schmerzpunkte und die dürfen auch alle da sein. Und ja, es gibt nicht wenig Menschen, auch alte Menschen, die ich erlebt habe, die auch einfach, es gibt eine ganz schöne Geschichte. Ein Kollege von mir ist auch Pfarrer in Hamburg nach wie vor und der hat in seiner Ausbildung im Vikariat hat er eine alte Dame begleitet und die haben viel gesprochen und es gab einfach Themen, wo sie dann immer gesagt hat, nee, das schiebe ich ganz weit weg. Und das fand ich auch wiederum sehr heilsam im Umgang mit einigen Sachen, weil ich gedacht habe, klar, so, es gibt manchmal auch im eigenen Garten Beete, die man nicht mehr beackern muss in einem bestimmten Alter. Und das ist dann vielleicht nicht heilsam, aber das ist dann vielleicht ein Punkt, wo man sagt, nee, das schiebe ich weg und das ist auch okay, dass ich das wegschiebe, weil ich finde, gerade in Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und dem eigenen Leben, das wühlt ja nochmal sehr viele Gefühle auf und auch sehr viel unangenehme Gefühle und auch einige Gefühle, die sich vielleicht nicht mehr lösen lassen oder mit denen man sich nicht versöhnen kann, weil da vielleicht auch schon Menschen verstorben sind, mit denen man sich nicht mehr versöhnen kann und ähnliches. Und dann auch einfach die Freiheit zu haben, da ist ganz viel Trauer oder Wut in Bezug auf diese Situation und die darf da sein und die schiebe ich vielleicht in eine Schublade und da ist die drin und wenn ich will, mache ich die auf und wenn ich nicht will, dann bleibt die vielleicht auch einfach zu und die darf dann auch einfach zu bleiben und es darf in meinem Leben auch Dinge geben, die ich für mich wegschiebe und die ich wegschieben muss, vielleicht auch um meiner Gesundheit willen.
Absolut. Auch.
Genau. Und vielleicht hilft die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod auch eben, sich darüber bewusst zu werden. Wo gibt es Teile in mir, die ich lösen kann und die ich lösen will und wo ich sage, das gehe ich an. Und wo gibt es auch Teile, wo ich sagen kann, nee, das schiebe ich jetzt vielleicht auch einfach weg und es ist auch okay, wenn ich das wegschiebe.
Genau.
Und das finde ich spannend, dass da die Auseinandersetzung mit dem Sterben vielleicht in dem Sinne auf jeden Fall hilfreich sein kann im Blick auf das eigene Leben und auch das eigene Gefühlsleben oder die eigenen Traumata auch und Wunden und Beziehungen und ähnliches. Und jetzt würde ich dir erstmal noch die Frage stellen, ob du noch so 1 bis 3 gute Gedanken hast, die du den Zuhörenden mitgeben willst. Vielleicht auch in der Retrospektive auf unser Gespräch jetzt gerade.
Ich würde sehr gern eine kleine Story teilen, die mich massivst berührt hat mit einem der Videos, die ich aufgenommen habe. Und ich hoffe, ich darf das teilen. Und da hat eine Frau mich kontaktiert, deren Mutter eine Demenzdiagnose bekommen hat und sie hatte Angst, dass die Mutter, dass sie vielleicht sie dann bald nicht mehr wiedererkennt und so weiter. Und ich konnte mit ihr sprechen und sie hat, also die Tochter hat mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass die Mutter ihr beispielsweise immer ein Lied gesungen hat, wenn sie Angst hatte als Kind und so weiter. Und ich habe den Gedanken einfach mitgenommen, ich habe mir das nicht vorgenommen, aber in dem Gespräch kam ich plötzlich auf das Thema mit ihr und habe gesagt, ja, deine Tochter hat mir das und das erzählt und was das für ein Lied sei. Und dann hat sie dieses Lied gesungen und ich dachte, okay, jetzt probiere ich was aus und habe das Lied nachher aus dem Videomaterial rausgeschnitten, habe es digital verfügbar gemacht mit einem QR-Code und habe den QR-Code auf einen Schlüsselanhänger draufgedruckt und der Frau gegeben. Und habe gesagt, so jedes Mal, wenn du jetzt, wenn es dir jetzt schlecht geht oder du brauchst jetzt irgendwie Mut, kannst du mit deinem Handy den QR-Code abscannen und du hörst deiner Mutter dieses Lied singen. Und die hat Tränen in den Augen bekommen. Ich merke auch gerade, das geht mir immer noch nah, wenn ich darüber spreche, weil ich fand diese Reaktion so schön. Und das sind alles Möglichkeiten, die man halt durch solche Sachen hat. Und ich glaube, das ist einfach, wir leben in einer Zeit, wo wir Technologie, Geschichten, Gefühle, Emotionen und so weiter ganz anders zusammenbringen können. Und das sollten wir nutzen. Wir sollten die Technologie nicht nur nutzen, um uns irgendwie von uns selbst abzulenken, wie indem wir halt stundenlang TikTok gucken oder irgendwie sowas oder uns irgendwie ablenken mit unserer kleinen Bubble, sondern dass wir halt wirklich auch Technologie dafür einsetzen, um uns halt irgendwie ein Stück weiter zu uns zu bringen oder auch davon, ja, von den positiven Aspekten zehren zu können. Und das ist so ein Gedanke, den ich da gerne mitgeben würde.
Voll schön. Also verbindet euch mit den Menschen, die ihr liebt, solange ihr könnt und die Energie dazu habt und das, was euch zusammenhält, feiert das, was euch zusammenhält und sei es kleine Liedschnipsel, die euch mit eurer Mutter verbinden oder was auch immer. Bei mir ist es zum Beispiel immer, dass ich an eine Freundin denken muss, wenn ich Zitronentorte esse.
Hat sie die gekocht für dich, gebacken für dich? Oder?
Wir haben die immer zusammen gegessen.
Okay.
Immer wenn wir zusammen spazieren gehen, haben wir am Ende des Spaziergangs zusammen Zitronentorte gegessen und sie wohnt jetzt sehr weit weg von mir. Aber das ist quasi auch so ein kleiner Moment, so ein Marker, wie eben das Lied, was du erwähnt hast.
Genau.
Sagt, das ist ein Marker, das wird mich auf immer mit ihr verbinden. Und ich bin, immer wenn ich Zitronentorte sehe oder Kuchen und esse, denke ich an sie. Ist voll schön. Wie geht's denn dir jetzt, Mike?
Oh, ich bin total beseelt. Ich habe ein bisschen trockenen Mund vom vielen Reden, aber ich fühle mich total beseelt.
Voll schön.
Ich könnte jetzt mit dir noch stundenlang so weiter bloggen.
Voll schön. Ich danke dir vielmals, dass du da warst.
Wie
geht's
dir?
Mir geht's gut.
Bist du immer noch müde?
Ich bin immer noch müde, aber ich habe jetzt auch bald Feierabend, von daher ist es okay. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank für das Gespräch und genau. Bis vielleicht bald mal.
Ja, vielen Dank.